4. Erleuchtung auf dem Achadam-Friedhof. »Komm«, sagte Gary in seinem weichen, penetranten Westküstenenglisch, »ich helfe dir. Ich zeige dir trotzdem noch schnell, wo Noahs Grab ist.« »Das interessiert mich nicht«, antwortete ich. Mein Englisch klang an diesem komplizierten Tag wie ein Gemisch aus Russisch, Deutsch und dem Refrain von »Mr. Loba Loba« von Fanfare Chukarlia. »Warum nicht? Er ist doch dein Freund, dein bester Freund. Das hast du selbst gesagt, und das hat er uns in Darfur ständig erzählt, wenn er sich nicht gerade in den Drehplan eingemischt hat. Er ist nicht tot, das hatten wir doch schon. Also, was soll ich dort? Der Sarg ist leer.« »Und warum bist du hier?« »Wegen der schönen Oktoberluft und des schönen Lichts.« »Echt?« Gary, die schmalen, sexy Augen nicht mehr ganz so rot, dafür liefen ihm spinnwebend feine Schweißrinnsale über die niedrige Stirn und die eingefallenen Ex-Junkie-Wangen, spuckte ein klebriges Büschel Kath aus. Er hob die Hände, in der einen hatte er trotz seiner Jogging-Einlage von vorhin noch den Strauß Vergissbein nicht, in der anderen den gerupften, schlaffen Kath-Bund. Er zuckte irritiert mit den Armen und seinem schmächtigen, aber sehnigen Oberkörper, er drehte den Kopf unentschieden hin und her, und dann biss er, wie aus Versehen, in den Vergissmein-Nicht-Strauß. »Du bist ja wirklich so blöd, wie Noah mir immer erzählt hat«, sagte ich. Er spuckte lachend die hellblauen Blätter aus. »Echt?«, wiederholte er. »Wegen Tal«, sagte ich, »ich bin wegen Tal hier.«
»Ich auch.«
»Ja, ich weiß, natürlich.« »Komm, ich helfe dir aufzustehen«, sagte er freundlich, fast familiär. »Du musst dich nicht mehr hinter seinem armseligen Selbstmörder Hinkelstein ducken. Dein Fuß tut bestimmt sehr weh.« Ich hatte keine Ahnung, wie ich aus dem Subaru des verrückten Drusen zu Tals Grab gekommen war. Ich wusste nur noch, dass ich, solange Gary auf dem Taborhügel zwischen den im Sonnenuntergang rötlich schimmernden Grabsteinen hin und her gerannt war, wieder mit Noah in Ivano-Frankivsk telefoniert hatte. Er hatte mich, kaum hatten wir aufgelegt, gleich nochmal angerufen, weil er ein paar Minuten vorher auf dem Chmelnitzki-Boulevard eine fast schon ramichhaft autosuggestive Ethelerscheinung gehabt hatte. Was sonst soll es gewesen sein? Er sagte, während ich immer noch auf Tals sonnengewärmter Grabplatte saß und an meinem geschwollenen Knöchel herumdrückte, er habe sich gerade vorgestellt, wie er und Ethel und ich in der Unterwelt von Butschatsch den Zweiten Weltkrieg nachspielten, als die leibhaftige Uhrmacherin plötzlich vor ihm in der Schlange an einem Quassstand auftauchte. Riesig wie immer, ein bisschen zu fett wie immer, den Stoff des für Oktober viel zu dünnen, glänzenden, rosafarbenen, ukrainoiden Seidenkleidchens zwischen den kräftigen Arschbacken eingeklemmt. Er habe, fuhr Noah atemlos fort, sofort einen halben bekommen, was ihm wirklich nicht jeden Tag passierte, schon gar nicht einfach nur vom Danebenstehen. Und dann habe er auch noch das charakteristische Ethelschnauben, dieses laute, nilpferdartige, zugleich beruhigende und beunruhigende Atemholen und Atemgeben vernommen, wie es nur Ethels eindrucksvolle Zucchini-Nase zustande brachte. Und als ich immer noch nicht reagierte, sagte er mit herrlichem reicher Jude-Schmatzen, in Los Angeles sei er manchmal einzig und allein von ihrem Schnarchen gekommen. »Uiuiui, wo ist das gewesen? Fuhr erotisches Liederle.«
»Moby Dichter, der ewig suchende Millionärsohn, kurz davor, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen? Ja, Frau Lanikus?« sagte ich endlich, während Garys kleine schwarze Gestalt begann, am Horizont auf und nieder zu hüpfen. Dabei bewegte er die ausgestreckten Arme hoch und runter, wie ich bei meiner Yoga-Übung der fahnenschwingende Ex-Pionier. Dann lehnte er sich gegen eine, wohl der New Yorker Guggenheim-Schnecke nachempfundene, Familiengruft und machte Stretch-Übungen. »Weißt du, warum ich weiß, dass sie es war?« sagte Noah ins Telefon in Ivano-Frankivsk. »Du hast mit ihr geredet«, sagte ich, und jetzt trabte Gary genau in meine Richtung und auf mich zu. »Rabbeinu, Scheleinu, nein«, rief Noah aus. »Das würde ich mich nicht trauen, so wie wir auseinandergegangen sind in Amerika.« »Gut, dann sag's mir nächstes Mal. Ich muss jetzt auflegen. Jemand, den du kennst, wird sich gleich sehr darüber wundern, mich auf einem israelischen Friedhof zu treffen.« »Weil ich plötzlich wieder nach Monaten angefangen habe zu stottern. Mazel Tov, und wie ich Schleumels originellen, aber lebensuntüchtigen Sohn kenne«, sagte ich, »am liebsten bei wabernden Selbstgesprächen, korrekt?« »Ja, genau. Kennst du das etwa auch, blutleerer Blutsbruder? Der hakende innere Monolog, die meschigene Maße. Nicht schlecht, oder?«
»Shisha Schalömchen, nur bin Schleumel, heute scheint der Tag der erstaunlichen Begegnungen zu sein«, sagte ich und legte auf. Gary und ich hatten uns zuerst nur stumm angesehen, als er endlich vor mir stand.
Er wusste, dass ich wusste, wer er war, weil jeder wusste, wer er war. Aber je länger er mich ohne ein Wort ansah, desto mehr kam es mir so vor, als würde er mich auch kennen.
»Ich kenne dich, Fremder«, sagte er schließlich und lachte so abgehackt und mechanisch wie in »The Bullet 3«, bevor er den von ihm Arm und Bein amputierten Johnny Ungood vom Eiffelturm wirft.
»Jep, du hast es erfasst. Gary Harper vergisst keine Gesichter. Und dein Gesicht habe ich vor 2 Jahren in Berlin gesehen, glaube ich, auf einem riesigen Plakat. Du hattest eine andere Brille auf, dick, schwarz, sexuell, intellektuell. Du sahst wie der junge Kissinger aus. Du sahst besser aus.«
Ich nickte traurig. Wie immer, wenn mein Äußeres oder Inneres kritisiert wurde, war ich bemüht, sportlich zu bleiben, und ich dachte leicht sentimental: Anti-Büchner-Preis 1999 für den bösesten deutschen Hassersatz des Jahres. Das waren noch Zeiten. Ich hatte zum 227. Geburtstag von Novalis in Christ und Welt geschrieben: Wer einmal aus der Gulaschkanone der Romantiker probiert habe, hätte für den Rest seines Lebens Gulasch im Kopf oder so ähnlich. Und ich ließ eine Liste von Namen folgen, von A wie Anders bis Z wie Zwerenz. Ja, dachte ich jetzt, damals wurden noch Preisträgerposter von mir gedruckt und in deutschen Buchhandlungen aufgehängt. Damals ging es mir richtig gut. Damals wurde ich nicht als Pornoamateur gefeiert oder gehasst, sondern als erste jüdische Judenkritiker seit Tucholsky und Kraus. Das Plakat, sagte der verschwitzte Gary und setzte sich, immer noch atemlos, neben mich auf Thals warme, staubige Grabplatte, hing im Flur einer sogar für meinen kalifornischen Geschmack zu geschmackvoll eingerichteten Wohnung. Das war in Berlin, irgendwo in der Nähe der berühmten alten Berliner Mauer. Jedenfalls hat uns das der Typ erzählt, der dort ein paar Tage gewohnt hat. Noah Forlani, ein interessanter Kerl. Hat mir mal sehr weh getan, hat mir aber auch viel Geld geschenkt, obwohl es am Ende doch nicht gereicht hat. Kanntet ihr euch? Er ist auch hier begraben. Ich habe eben ein Steinchen auf sein Grab gelegt.
»Das war meine Wohnung«, sagte ich. »Und ich warte immer noch darauf, dass ihr den Schaden bezahlt, den ihr dort alle zusammen bei eurem bescheuerten Goebbels-Dreh angerichtet habt.« Was Gary darauf geantwortet hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir danach, unsere Glieder wie faule Echsen streckend, in der Sonne gesessen und abwechselnd über Tal und Noah, über Garys unvollendete Darfur-Doku-Soap und über Lou's kommendes Caesarea-Konzert geredet hatten. Gary, der gerade in Mexiko »The Bullet 10, Rache in Khartoum« abgedreht hatte, war vor ein paar Tagen nach Israel gekommen, um sich von Tal zu verabschieden, dessen Selbstmord ihn aber eher nervte, als dass er ihn traurig machte. Denn kaum hatte er davon erfahren, fing er sofort wieder mit dem ganzen Pillen- und Drogenkram an. Dass Lou seit über einem Jahr mit der Kiddush-Tour unterwegs, endlich mal wieder im Land der jüdischen Väter und palästinensischen Fußabtreter, Oton Tal in einem legendären Tweet, performen sollte, war Zufall. Und die beiden hatten sich hier auch noch gar nicht gesehen. Sie hatten sich, um genau zu sein, seit ihrer gemeinsamen Session im Tempel der guten Strenge überhaupt nicht mehr gesehen, seit ihrer tränenreichen Versöhnung, von der mir Gary so übergangslos und selbstverständlich erzählte, als wären wir alte Freunde oder als hätten wir gerade die erste Sitzung unserer gemeinsamen Gesprächs- und Gruppentherapie.
5 Jahre, sagte er, hat die Alte oben auf dem Berg Toruchu gesessen und versucht, sich durch Meditation seine Vorliebe für 14-Jährige abzutrainieren. 5 Jahre kam er nicht nach Hause. In der Zwischenzeit wurde ich immer schräger, träger, dürrer, dümmer, einsamer, trauriger, süchtiger, bis von mir fast nichts mehr übrig war. Und sein Geld und seine Songrechte waren auch weg, als er endlich zurückkam. Aber kaum vertrugen wir uns. Ich habe ihn sogar gefragt, ob er für meinen Darfur-Film den Soundtrack schreibt. Kaum hatte ich ihm seine ewige Kinderfickerei verziehen, machte dieser alte Idiot mit dem New Yorker ein Interview, in dem er sagte, nicht mit wem man's macht ist wichtig, sondern nur, wie viel Liebe im Spiel ist. Und dass man beim Suchen des G-Punkts keine Lupe benutzen muss. Und dann hat er noch erzählt, wer wie er in eine Mafia-Familie hineingeboren wird, wer beschissener dran als jeder von den Mobstern einbetonierten, unbeugsame Rugelach-Konditor. Der müsste seinen Schmerz raussingen und rausficken und dafür liebten ihn diese vertrockneten Scheißintellektuellen wie sonst nur Roman Manson Polanski. So fing Lou's Scheiß-Comeback doch überhaupt erst an. Seitdem hat er mich nur einmal angerufen, an meinem Geburtstag. Er sagte, er würde sich gleich wieder melden. Jetzt ginge es schlecht, er hätte gerade eine ältere, aber wirklich sehr erfahrene Lady in Arbeit. Und danach habe ich nie wieder von ihm gehört.
Gary steckte sich ein paar lasche Kattblätter in den Mund, kaute wie ein echter Afrikaner mit leeren, geröteten, weit aufgerissenen Augen daran, dann schob er mit der Zunge den feuchten Klumpen in seine linke Backe und lächelte, minder bemittelt, aber nicht unsympathisch. Und wer war daran schuld, dass der New Yorker 12 verfickte Seiten über den unsterblichen Ladyman von Mid-City brachte? Norfolani, genau. Der Typ aus deiner Wohnung, der hinterhältige kleine Schmock, den du ja anscheinend auch sehr gut kennst, sonst hättest du sie ihm nicht anvertraut. Er hat in unserem Haus in L.A. Lou's alte Hydra-Sex-Fotos geklaut und im Umlauf gebracht, weil ich nicht CEO von seiner komischen Weltrettungsfirma, CCC, sagte ich, werden wollte, richtig. Nur er ist schuld an Lou's verdammten Comeback. Er hat mich um meinen Vater gebracht.
Während Gary redete, hörte ich meist stumm und ratlos zu. Das war nicht die Begegnung, die ich mir erhofft hatte, als ich nach dem schicksalshaften Prag-Wover-Telefonat von der Satopolski aus zum Mahatam-Friedhof aufgebrochen war. Ich erhoffte mir eher etwas Spirituelles. Ich erwartete, keine Ahnung, wie ich darauf kam, dass ich ausgerechnet an Thals Grab begreifen würde, wohin ich als nächstes gehen sollte. Ukraine, Prag oder vielleicht doch wieder Viertes Reich? »Warum erzähle ich dir das alles?«, sagte Gary. »Wahrscheinlich«, sagte ich, »weil ich dich an diesen Noah Forlani erinnere. Es ist die Art, wie wir beide reden, melodisch, feminin, ohne unmännlich zu sein, und unser Kleidergeschmack ist auch sehr symbiotisch, immer noch, obwohl wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben.« »Ihr werdet euch überhaupt nicht mehr wiedersehen«, sagte Gary. »Weißt du das nicht?« »Schon gut, ich verstehe. Du bist jemand, der die Wahrheit nicht sehen will.« »Bist du vielleicht«, wieder dieses metallische, schadenfrohe Blockbuster-Lachen, »eine Pussy in Männergestalt?« Endlich wurde es interessant, und genau darum dachte ich, sollte ich lieber gehen. Ich versuchte aufzustehen, aber es ging nicht, weil mein Knöchel sich inzwischen wie das Gesicht von Joe Frazier nach seinem zweiten George Foreman-Kampf anfühlte. Ich stieß einen kleinen, spitzen Schrei aus und setzte mich wieder auf den Boden. So, so, Gary, der zusammen mit Tal und Jeff Goldblum als letzter den ungeköpften Noah gesehen hatte, hielt immer noch an Noahs Tom Sawyer-Legende fest. Und das war entweder sehr anständig von ihm oder wahnsinnig blöd. Und was sollte ich machen? »Das war nicht Noah«, sagte ich, um Zeit zu gewinnen, »der die Sexfotos deines Vaters ins Netz geschossen hat. Sowas würde er nie tun. Ich meine, sowas hätte er nie getan.« »Nein, wieso?« »Er ist zu lieb, glaub mir.« »Lieb, finde ich, ist das falsche Wort.« »Sagen wir, er ist nicht berechnend genug, so gern er es manchmal wäre, okay?« »Und wer war es dann? Hugh Hefner?« »Noahs frühere Bürochefin, wenn du es genau wissen willst. Eine strenge, schlanke, unbarmherzige Deutsche mit einer tätowierten Menora auf dem Arsch und einem relativ guten Herzen.« Mehr Ambivalenz, als sie in ihrem kleinen metaphysischen Tatonka-Rucksack mit sich herumschleppt, kann man von einem Menschen nicht verlangen. Bei Deutschen ist sowas keine Seltenheit. Ich holte Luft und spürte ein erinnerungswürdiges Stechen in der Lunge. Das kommt davon, also bei ihr, dass der eine Großvater Nazi war und der andere Widerstandskämpfer. Wieder dieses Stechen. »Sie heißt Ute, falls dich das interessiert«, sagte ich leise, um meine Atemwege zu schonen, »aber Noah und ich nannten sie Knute.« Nun hörte ich ganz auf zu atmen und ging im Kopf Dr. Tschupczyks Öffnungszeiten durch. Zum Glück hatte er heute schon zu, sonst hätte ich mich gleich nochmal in die Rothschild aufmachen müssen und einen weiteren Termin an diesem vollen, chaotischen Tag hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Ich fing, quasi spontan geheilt, wieder an zu atmen und sagte, Knute ist auf Deutsch ein anderes Wort für Peitsche. Witzig, nicht? Kannst du deinem neuen Friedhofsbekannten überhaupt noch folgen, El Dick? Dann fiel mir mein verknackster Knöchel wieder ein und ich dachte triumphierend, damit gehe ich gleich in die Notaufnahme vom Ichilov. Gary lächelte klug und freundlich, als er seinen berühmten, aber irgendwie auch sehr intimen Spitznamen aus meinem Mund hörte. Er legte den Blumenstrauß und das Kart zwischen uns auf die Grabplatte und strich sich nachdenklich durch seine hübschen, verschwitzten Beethoven-Haare. Ich dachte, vielleicht ist er doch nicht so blöd, wie Noah immer gesagt hat. Vielleicht gehört er zu den Menschen, die sich dumm stellen, um nicht anderen Leuten auf Fragen antworten zu müssen, denen sie im dunklen Selbstgespräch ausweichen. Dann dachte ich, ich sollte mir auch so durch die Haare streichen, aber leider habe ich fast keine. Und dann erinnerte ich mich an meine einzige Knute-Begegnung in Tel Aviv vor ein paar Wochen im Supersol auf der Ben Yehuda, als ich bei meinem ersten und ebenfalls erfolglosen Versuch, Uritli zu überraschen, um die Ecke von der Sotopolski in diesem 24-Stunden-Supermarkt mit angeschlossener Apotheke hängen geblieben war und mir, statt zu ihr zu gehen, lieber zur Beruhigung ein schockgefrorenes TV-Dinner und eine Schachtel Diazepam Mega geholt hatte, ein Beruhigungsmittel, das man in Israel hochtourigen Elitekämpfern gibt, wenn sie am Schabbat nach Hause zu Mama und Papa fahren. Knute, ich hatte sie in Israel vorher nur einmal auf Channel 10 gesehen, neben dem gerade freigelassenen Khodorkovsky, blond, pseudoslawisch und keck wie Julia Timoschenko in ihrer Premierministerinnenphase, hatte inzwischen offenbar einen neuen Freund und einen neuen Look. Der Freund war der in Germanien geschätzte Israel-Kritiker Uri Avneri, weißhaarig vom Scheitel bis zum Bart. Und ihr Look war Konvertitin Light. Wo waren Knutes scharfe grüne Stiefelchen geblieben, mit denen sie früher durchs Good-Life-Büro marschiert war, während sie Noahs neueste Vorschläge für den redaktionellen Content der Good-Life-Seite mit einem mähenden Hahaha abschmetterte? Wo war ihr Ledermantel aus der blutige Brigitte-Linie von Dirk Schönberger, in dem sie den Ablauf der Save Darfur-Veranstaltung am Holocaust-Mahnmal überwacht hatte? Sie hatte altmodische Kibbutznik-Sandalen an. Um ihre leicht sonnengebräunten, fast kindlich wirkenden Beine schlenkerte der talisartige Stoff eines einigermaßen züchtigen, weil hochgeschlossenen, langärmeligen Kleids, und ihre Haare steckten unter einem orthodoxal anmutenden hellblauen Seidentuch. Nur eine kleine korngelbe Strähne schaute heraus, die sie beim Reden zur Seite pustete, und jedes Mal, wenn das Löckchen ausbändelte, schaute der legendäre Israel-Kritiker sie wissend, traurig und supergeil an. »Lass uns mal vorbei, Solomon«, sagte Knute, als sie mich vor sich in der Schlange an der Kasse sah. Dazu klimperte sie mit ihren farblosen Alemanninnen-Wimpern. »Wir müssen schnell wieder zurück ins Bett, sonst säbelt mich mein neuer jüdischer Lover an Ort und Stelle um.« »Kein Hallo, kein Wie geht's? Kein Was machst du denn in Tel Aviv?« Ich ging natürlich nicht zur Seite, das hatte sie gar nicht erwartet. Und so hatten wir Gelegenheit, uns kurz zu unterhalten. Sie wollte erst wissen, ob mein Sauna-Video noch online war oder ob Avi, so wie sie es damals vorgeschlagen hatte, mir den Gefallen getan und es gelöscht hatte. »Ach komm, Knute«, sagte, »jetzt tu nicht so. Der Marx-Brother in der Sauna ist längst ein deutscher Mythos, wie der Penisbruch von diesem DSDS-Typen oder Willy Brandts Warschauer Ghetto-Stolperer, das weißt du doch.« Sie nickte, pustete diesmal nicht besonders charmant die Locke zur Seite und fragte ein bisschen ernsthafter, ob mir der arme Noah sehr fehle. Ich sagte, no na, sie sagte, ihr auch, ich müsse gar nicht erst wieder mit meinem herablassenden jüdischen Idiom anfangen, und die Augen hinter ihren Nicht-Wimpern wurden kurz triefig und traurig, aber als ich wenig später nochmal hinsah, strahlten sie so post- und präsexuell wie ein paar Minuten zuvor. »Ich hab ihn leider damals nicht retten können, nein, nicht einmal ich«, sagte sie. »Dieser Botschaftsfritze mit dem Vogelmund, der halitosische Israeli, weißt du noch, der mich zu jedem Bruder- und Wolfson-Vortrag mitgeschleppt hat, ging nicht mehr ans Telefon, als ich zu ihm gesagt habe, er und seine Mossad-Kumpels sollten etwas für Noah tun, ihr Juden würdet auch sonst immer zueinander halten. Scheiße, Solomon, ich mache mir Vorwürfe, das war wahrscheinlich der falsche Satz, aber wahrscheinlich war das mein Unterbewusstsein und ich hab's absichtlich gemacht. Ja, ich weiß, ich war nie sehr nett zu ihm. Aber er hat immer so schön meine sadistische Ader provoziert. Dabei bin ich meistens sehr lieb.« Sie blinzelte Uri Avneri an und griff ihm mitten in der Supermarktschlange an die Eier. »Naja, so lieb vielleicht doch nicht. Als Noah Good Life zumachen wollte, bin ich an sein geheimes UBS-Konto gegangen, und hab mit dem Geld meine eigene NGO gegründet. Pro Khodorkovsky, später wurde Pro Palästina daraus. Gell, Uri?« Avneri nickte stumm und glücklich, das schmerzverzerrte Gesicht nach Knutes Hodengriff um 20 Jahre jünger. Ich dachte kurz an seine Memoiren, in denen er Israel als das neue Preußen und Sparta beschrieb, und ich fragte mich, ob er, der frühere Irgun-Terrorist mit dem rasierklingenden Deutsch eines Hannoveraner Ex-Jeckes, es besonders aufregend fand, jetzt so ein halbjunges deutsches Ding wie Knute zu Hause sitzen zu haben. Nun na. Ihr wiederum hatte der halbe Jude Khodorkovsky nicht gereicht. Das wusste ich, Mamasches superintuitiver Sohn, auch ohne sie zu fragen,
Ein selbstkritischer Volljude wie Uri Avneri war im Sinne der maximalen Geschichtsverarbeitung zweifellos die bessere Wahl.
»Was hab ich den Armen nur immer angeschrien?« stieß Knute aus. »Willst du wissen, was ich einmal gemacht habe?«
Ich schüttelte den Kopf und legte meine Sachen aufs Band. »Das heißt, zuerst hat er was gemacht.
Er hat, als er aus L.A. nach T.A. zurückgegangen ist, einmal extra sein Telefon angelassen, damit ich bis nach Berlin hören kann, wie er so einer kleinen Französin vom Gordonstrand seine letzten Schäkelreserven verspricht, wenn sie ihn in seiner Tel Aviver Junggesellenbude an die Küchentür hängt. Und Armdrücken wollte er vorher auch mit ihr, natürlich nur um zu verlieren. Das hat mich so wütend gemacht, sein geiles Säuseln, ihr piepsiges, gieriges Emmanuel-Stimmchen. Ich habe selbst zuerst gar nicht kapiert, warum. Ich dachte, die arme kleine Touristin, die will das doch nicht, was völliger Quatsch war. Und wie sie es wollte, Französin eben. In Wahrheit war ich total eifersüchtig. Bin ich verrückt, dachte ich, während dein bester Freund stöhnend an der Küchentür zappelte. Bin ich vielleicht in den rachitischen jüdischen Prinzen von Eimsbüttel verliebt? Und wenn ja, warum? Weil er flüssig ist oder weil er einer verfolgten Minderheit angehört? Und warum habe ich selbst kein einziges Mal seinen sehnigen Körper als Fußabtreter benutzt?
Ich zahlte, machte zwei große Plastiktüten mit Tiefkühlhummus, Tiefkühlporkpie, Tiefkühlmatzepizza voll und stellte mir vor, wie toll es wäre, wenn man bei Menschen so wie bei Fernsehern den Ton ausmachen könnte.
Tja, und dann habe ich blöde Kuh aus Wut sowas Blödes gemacht. Ich habe am selben Tag Lou Harpers Pädophilieakte gelegt. Mir ist nichts Besseres eingefallen, um mich zu rächen. Dabei hatte nur sie mir, seiner zuverlässigen deutschen Bürochefin, in Treu und Glauben anvertraut. Heute tut's mir natürlich leid. Aber wie sagte mein Opa, nachdem ihn die Tschechen in Leitmeritz nackt an den Füßen aufgehängt haben? Warum soll ich mich entschuldigen, wenn die Milch ohnehin schon vergossen ist?
Ich drehte mich nochmal nach Knute und ihrem neuen Lover um und überlegte, ob ich ihr sagen sollte, dass Noah noch lebte und inzwischen wieder fast so flüssig war wie vor seiner angeblichen Entführung. Aber hätte sie das wirklich gewollt? Machte sie, die hin- und hergerissene Täterenkelin, ein ermordeter Noah Ben Schleumel Ben Feige, nicht viel glücklicher? »Warst du bei seiner Beerdigung?« sagte sie, während Avneri mit seinen zitternden, fleckigen Methuseliks Händen ihre Sachen bezahlte. »Nicht direkt«, sagte ich. Ich ging, ohne mich zu verabschieden, auf die Ben Yehuda raus, und weil es draußen schon dunkel war, konnte ich, als ich mich ein letztes Mal umdrehte, durch die neonbeleuchtete Glasscheibe sehen, wie der alterssteife Israel-Kritiker sie fest und liebevoll in den Arm nahm und wie sie beide schweigend, lächelnd, träumend auf den Ausgang zuschritten. Einen Monat später brachte Spiegel Online einen Anti-Netanyahu-Artikel von Avneri mit der Überschrift »Wir müssen die neuen Preußen um Hilfe bitten«. Weiterempfohlen wurde er mehr als 10.000 Mal.
»Na gut«, sagte der große Gary L. Dick Harper jetzt. »Dann hat er eben diese komische deutsche Frau Lou berühmt gemacht und nicht nur vor Lani.« Er warf großzügig, sportlich, neurotisch den Kopf zurück und in seinem wirbelnden Beethoven-Haar leuchteten 1.000 winzige palästinensische Sonnen. Hinter ihm und dem sich düster, fantastisch erhebenden Taborhügel ging die echte Sonne unter, blutrot und schlierig, wie verschütteter Flugzeugtomatensaft auf dem hellblauen Businesshemd des Sitznachbarn.
»Warst du bei der Beerdigung deines besten Freunds?« fragte er mich danach im gleichen bezaubernden Leck-mich-Tonfall, offenbar eine Folge des mechanischen Kratkonsums. Ich schüttelte erstaunt und hölzern meinen armenischen Glatzkopf und dachte, »Swedenborg was here«. Was für ein mystischer Zufall. Dann sagte ich aufs Geratewohl, komm schon, hör auf mit dem Scheiß, Gary, ich weiß alles und ich weiß, dass du alles weißt. Du und Tal, ihr wart doch nur als Komplizen in Al-Fashir. Du hast Jeff vergessen, Jeff, die Schmeißfliege Goldblum, sagte er wieder charmant und allwissend grinsend und danach nahm er mich auf die Sudanreise mit, von der arme Noah nicht mehr wiederkehren sollte, eigentlich. Bevor ich erzähle, was er mir erzählt hat, muss ich aber noch mal kurz auf meinen fragwürdigen seelischen Zustand zurückkommen, der nun schon seit mindestens 12 Stunden andauerte, seit der misslungenen Uritele-Stippvisite und meiner Irrfahrt durch halb Israel im rumpelnden Drusen-Subaru. Ich, der pragmatische Sohn des Idealisten von der Bartholomäiska, der mit seinem jiddischen Kopf und seinen stalinistischen Agitprop-Methoden praktisch allein den Untergang des Sowjetreichs verursacht hatte,
Ich hatte genau jetzt das erste Mal in meinem Leben ein ernstzunehmendes mystisches Bedürfnis, das auch sofort ansatzweise befriedigt wurde, weil in derselben Sekunde eine viel zu lange SMS aus der Ukraine auf meinem iPhone ankam. Karubina, schrieb Noah, verquatscht und graphoman wie immer, du wirst nicht glauben, wen ich hier gerade auch noch entdeckt habe. Den ayurvedischen Kurzschwanzmönch von Nevezelek und Herzliya Pitur. Stell dir vor, er hat in Ivano-Frankivsk eine Yogaschule aufgemacht. Und er macht schon den ganzen Tag vor dem Café Shevchenko Werbung dafür, indem er Passanten anhält, sie überall massiert und zu einem ersten kostenlosen Schnupperbesuch seiner Schule der guten Strenge und des sehr, sehr sanften Buddhas einlädt. Rat mal wen, beziehungsweise was man auf dem Werbeplakat von Ramis Yogaschule sieht. Ich sag nur so viel. Der Kerl ist aus kampuchäischem Sandstein, er wiegt ungefähr 3 Tonnen und sein unmysteriöses Love-Lächeln würde jeden Selbstmörder wieder davon abbringen, vom Rabbi Schneerson Tower zu springen. Das Buddhale, dachte ich aufgeregt, während ich Noahs endlos SMS zum 3. Mal las. Unser Buddhale, nun fast wieder ganz in meiner Reichweite. Und sofort fühlte ich mich ein bisschen weniger verlassen, verpeilt und karmalos. »Bis zu dem echten Überfall durch die echten Janjaweed«, begann Gary, nachdem ich endlich das iPhone weggesteckt und ihm mit einer kurzen Reicher-Jude-Parodie bewiesen hatte, dass ich wirklich eine Art Noah-Bruder und damit zu Geheimwissen berechtigt war, »bis zu dem echten Überfall gab es keine Probleme. Wir hatten meist jemanden vom sudanesischen Innenministerium dabei, einen riesigen, katzenartigen Typen in einer XXL-Jellaba, in deren Schößen er sich beim Gehen ständig verfing«, und wenn er sich hinsetzte, warf er oft ein Bein so ungeschickt übers andere, dass er einen von uns trat oder das Tischtuch mit allen Tellern und Gläsern vom Tisch fegte. Ich sah Gary fragend und auch ein wenig gelangweilt an. Wenn ich was zum Kauen brauchte, hat Mr. Cat es mir sofort besorgt, obwohl es immer dieses billige Balkonzeug aus Khartoum war. Und als Tal an einem drehfreien Tag nach Al-Fashir flog, um Statisten für meine Sudan-Soap und für Noahs kleines Geheimprojekt zu suchen, begleitete er ihn, aber Tal kam komischerweise am nächsten Morgen ohne ihn zurück. Danach wurde es ein bisschen kompliziert. Jeden Tag kamen andere Typen vom Innenministerium, um uns zu verhören. Sie wollten wissen, wann wir Mr. Cat das letzte Mal gesehen hätten und ob wir ihnen später Brooks Brothers Hemden und Tom Ford Brillen aus Amerika schicken könnten. Ich gähnte. Okay, ich verstehe, sagte Gary. Du willst lieber was darüber wissen, wie wir Noahs Tod inszeniert haben. Das Geheimprojekt. Habt ihr beiden Pussys gar nicht darüber geredet? Nein, hatten wir nicht. Seit Noah von den Toten wiederauferstanden war, ging es immer nur um seinen Wintermantel, um seine täglichen 100 Nicht-Erektionen, um seine und leider auch meine verdammt kindische Butchaj-Vision, um das Geld, das er für den Buddha von Avi eingenommen hatte, und um den Rest meines Anteils, den er mir erst auf dem Flughafen von Ivano-Frankivsk übergeben wollte. Wirklich existenzielle Dinge sprach Noah, der nach Malgojatas erstem Schlag konsequent dissoziierte und seit seiner Wiederauferstehung auch nicht viel aufmerksamer wirkte als davor, wie immer nicht an. Kein Wort über seine beiden Mädchen, die er bestimmt sehr vermisste, nichts über seine Zeit mit Nataschele oder seine Sudan-Manhattan-Ukraine-Odyssee. Ob Noahs lebenslanges, wirres, witziges Dauergeplapper damit zu tun hatte, dass er sich von den elterlichen Kameras beobachtet fühlte und darum schon immer jeden ernsten Gedanken für sich behielt, oder ob er insgeheim einfach nur ein kalter, narzisstischer Hund und glücklicher Extremverdränger nach dem Oldschool-Prinzip der Schleumel- und Wover-Generation war, wusste ich nicht. Die Vorstellung aber, dass es so sein könnte, irritierte mich plötzlich und ich empfand, das erste Mal, seit wir uns kannten und liebten, ihm gegenüber ein zermürbendes Unterlegenheitsgefühl. Sollten wir uns wiedersehen, dachte ich trotzig, würde ich ihn sofort danach fragen. Gleichzeitig dachte ich, wieso tut mir der Bauch nicht mehr weh? Und schon spürte ich das ersehnte, wilde, heiße Kribbeln der Reißen zwischen Bauchnabeln und Schambein, worauf in meinem Kopf in großer gelber Neonleuchtschrift die Worte zu blinken begannen. »Wo siehst du hier eine Toilette? Hinter Tals Grab?« »Jeder Plan ist so gut wie die Dudes, die ihn verfolgen«, sagte Gary. »Und wir waren wirklich nicht schlecht, Tal, Jeff, ich und sogar der Erbenpinscher, wie wir deinen besten Freund, am Anfang zumindest, hinter seinem Rücken genannt haben. Das Video, in dem er enthauptet wird, haben wir an einem einzigen Nachmittag auf dem Marktplatz von Al-Fashir abgedreht. Es war eine schöne, leichte Arbeit im Vergleich zum chaotischen Kojotendreh.
Wir bekamen ständig von den herumstehenden einheimischen Szenenapplaus. Diese Typen hätten am liebsten mitgespielt und wirklich einem von uns irgendwas abgehackt. Holy Macaroni, was haben wir gelacht. Am meisten am Schluss, als der fette, kurzbeinige Afroafrikaner, der an Noahs Nacken herumsägen sollte, bis das Bild künstlich abbrechen würde, zum Warmwerden »I'm Against It« aus »Horse Feeders« gesungen hat. Mein Mann. Er war ein richtiger Witzbold und Marx Brothers Fan. Ich wollte lächeln, aber meine Bauchschmerzen waren zu stark. Für ein leichtes, anerkennendes Nicken reichte es allerdings. Hinterher, fuhr Gary fort, musste alle sehr schnell gehen. Wir rasten nachts mit dem Auto von Al-Fashir zurück in die Hauptstadt, nachdem wir in den Scharia-1-Studios noch ein paar künstliche Kampfspuren hinterlassen hatten, was natürlich meine Idee war. Forlani lud in einem Internetcafé auf dem ehemaligen Sklavenplatz in der Innenstadt von Khartoum das Entführungsvideo hoch und winkte uns traurig hinterher, während wir wegfuhren. Das werde ich nie vergessen. Dabei schlug dein bester Freund einem Sudanesen den Turban vom Kopf. Aber was danach passierte, weiß ich nicht. Denn wir bogen gerade ab und ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Wo war ich? Ach so. Gary kniff die geröteten Augen 3-4 Mal zusammen. Das Zucken, das dabei entstand, setzte sich über seine Wange und sein Kinn bis zu seinem dünnen, sehnigen Workout-Hals fort. »Ich und Jeff und Tal«, sagte plötzlich viel leiser, als könnte uns jemand auf dem seit Stunden menschenleeren Achadram-Friedhof belauschen, »mieteten uns in Khartoum unter falschen Namen in der 12-Imam-Pension ein, die wir 3 Tage lang nicht verließen. Als wir endlich zum Burj Al-Fateh-Hotel aufbrechen wollten, um einen Typen von der New York Times zu treffen und ihm die Ballade von Noahs angeblicher Entführung und unserer Freilassung vorzusingen, merkten Jeff und ich, dass Tal nicht mehr da war. Bam, einfach so. Kein Abschiedsbrief, keine E-Mail. Ich dachte, das hat bestimmt was mit Mr. Katz Verschwinden zu tun. Tal, dieser eiskalte Yeezy, musste ihn wahrscheinlich beseitigen, weil er kapiert hat, dass wir einen Pro-Darfur-Film drehen und jetzt haben Al-Bashirs Leute Tal beseitigt. Aber ein halbes Jahr später tauchte er in Los Angeles wieder auf, beim Vizopurim-Ball im Chateau Marmont zugunsten der 10 verlorenen Stämme. Er trug eine lange weiße Djellaba und lächelte wie ein satter Kater. Was für ein cooler Scheißkerl. Ich zu ihm, »Tal, wo bist du gewesen? Ohne dich kann ich den Kojotenfilm nicht schneiden.« Aber er nur, »Gary, du kleiner Wichser, es gibt Dinge, die in deinen bescheidenen B-Movies besser aufgehoben sind als im richtigen Leben, mehr sage ich nicht. Aber solltest du einen Film angeboten bekommen, wo es um iranische Atomraketen geht, frag woher mich, wie du die Rolle des guten jüdischen Übermenschen anlegen sollst, der sein Land retten und sich dabei wie ein scheiß Bösewicht aufführen muss.« Gary schlug mir mit der Faust gegen den Brustkorb und nun bekam ich wirklich kurz keine Luft. Was hat er damit gemeint, verflucht? Ich werd's nie mehr erfahren. Noch ein Schlag. Übrigens, der Typ von der New York Times wollte $5,000, damit er die Meldung über Forlanis angebliche Entführung bringt. Aber das hat Forlani geahnt und mir eine Woche vorher das Geld für ihn gegeben. Und zwar auf den Cent genau. Wahnsinn, diese Polacken. Ich sprang erschrocken hoch, machte 2-3 äußerst schmerzhafte Schritte zur Seite und duckte mich ängstlich hinter Tals Grabstein. »Wenn du glaubst, Deutscher«, presste Gary nicht mehr ganz so leise von der anderen Seite des Monuments zwischen seinen Zähnen hervor, »ich wäre jetzt völlig weggeschossen von meinem afrikanischen Kraut und würde darum so viel irres Zeug reden, dann hast du recht, absolutely.« Ich guckte ihn über den Rand des pervers glatten Marmorsteins kurz an und tauchte sofort wieder weg. Dabei sah ich, wie er erneut grinste, aber nicht mehr so authentisch und locker wie eben. »Ja«, rief er noch lauter, »Tal hat an diesen Atomscheiß geglaubt, so viel wie Colin Powell an Saddams C-Bomben. Bei seiner Skat-Geschichte dachte ich noch, okay, aber was er mit diesem Good-Guy-Bad-Guy-Zeug meinte, keine Ahnung, nein, echt nicht.« Ich wusste natürlich, wie jeder, der halbwegs manisch-israelische Zeitungen las, was der selige Teil gemeint hatte, und ich dachte an seinen Abschiedsbrief, an dieses krakelige Ibuprofen-Beipackzettel-Epitaph auf 153 namenlose afrikanische Tote, geopfert für 8 Millionen Nahostjuden, das seinerzeit als Faksimile dem Peace Now-Magazin mal wieder beigelegt war. Dann sah ich das abgedunkelte Zimmer in der Pension Beit Benjamin in Jaffa vor mir, wo er, der geheimste aller geheimen Amman-Geheimagenten, seine letzten Stunden erlebt hatte. Tal auf dem Fußboden, mit dem Rücken an die schwankende Kingsize-Matratze gelehnt, stumpf zwischen seinen Beinen auf die italienisch-dunkelblauen Fliesen starrend. Tal, das dünne braune Haar verklebt und zerzaust, am Fenster hektisch und ungeschickt eine Zigarette nach der anderen rauchend. Tal, der sich vor seiner unaufhaltbaren Selbstexekution nochmal einen runterholen will und keinen hochbekommt. Schade, wirklich sehr schade, dass ich nicht ein paar Wochen später in Kiew genauso ergriffen und verstört an den impotenten Suicide-Tal gedacht habe, in Chmielnitskis Bar des Interconti-Hotels. Dann wäre ich vielleicht gar nicht erst auf die Idee gekommen, beim Anblick des ersten nackten Frauenarschs seit fast einem Jahr den falschesten aller falschen Moves zu riskieren. Zum Glück haben sie mich dort aber auch nicht gekriegt. Ich rutschte noch weiter hinter Tals Grabstein, den ich viel lieber umarmt oder vielleicht sogar kurz gestreichelt hätte, auf die staubige, steinige Erde, und obwohl mich die Dornen eines alten, drahtigen, bösen Tamariskenstrauß in die Unterschenkel und in den Rücken stachen, hatte ich keine Kraft, mich wieder aufzurichten. Da kauerte ich, von der Faust Gottes, an den ich nicht glaubte, umgeworfen und zerquetscht wie Tal auf den Fliesen der Pension Beit Benjamin, und wusste trotz meines mystischen Zwischenhochs von vorhin nicht weiter. Mein Herz hämmerte zu einer einzigen Melodie: Ich bin Tal, ich will nicht Tal sein, ich werde wie Tal enden. Ich wollte, so nah an seinen staubigen, sterblichen Märtyrerüberresten, dringend woanders sein, das war das Einzige, was ich jetzt wusste. Ich wollte Arm in Arm mit meinem Bruder und Freund Noah auf dem Korso von Buchach flanieren. Wir würden vor dem Geburtshaus des großen SJ Agnon ein paar Lilien niederlegen. Dann würden wir auf einer Bank an der Strüper sitzen und abwechselnd ins graue Wasser oder ins grüne Blättermeer über uns schauen. Danke, Google Earth. Und nicht verstehen, ob das Rauschen vom Fluss oder von den Bäumen oder von den Motoren der heranrückenden SD-Truppen käme. Dann wäre das Rauschen plötzlich ein Brummen, das Brummen wäre ein Knattern und ein Brüllen, Wagentüren würden aufgerissen und zugeschlagen, Karabiner entsichert werden, man würde Frauen- und Kinderschreie hören und Noah würde ungewöhnlich ruhig, fast gebieterisch zu mir sagen: »Wir sollen also mal wieder zum Appell stehen auf dem Schweineplatz. Und wie das endet, Karabinerchen, will ich nicht in 50 Jahren in deutschen Geschichtsbüchern nachlesen. Du etwa?« »Nu, Kimschein, es ist alles vorbereitet. Im Haus meines Großvaters in der Gymnasiumstraße ist eine Geheimtür, die führt direkt in die Unterwelt von Buchach. Edel wartet schon. Dort werden sie uns nicht finden.« Und dann würden wir aufspringen und im letzten Moment den über die Eisenbrücke heraneilenden deutschen Suchtrupps sowie meinem armseligen 40-jährigen Leben entkommen. »Der echte Janjaweed-Überfall, den du vorhin erwähnt hast, was war das für eine Geschichte?« rief ich, ohne mich zu bewegen, von meiner Seite des Grabsteins zu Gary herüber. Natürlich wusste ich, was er meinte. Jeff Goldblum hatte Knutes Betroffenheitsjekis bei der Save Darfur Rally am Holocaust-Mahnmal davon erzählt, aber nun, dachte ich, vielleicht war es noch nicht die ganze Geschichte. Ich fasste mir an die Stirn. Sie war kalt, aber darunter glühte es. Schweigen, Stille, leises Schluchzen, wieder Stille und dann hörte ich Gary fast unhörbar sagen: »Ich möchte nicht darüber reden.« »War es so schlimm?« »Nichts.« »Gab es Tote? Echte Tote?« »Wieder nichts.« »Was ist los? War es deine Schuld? Hättest du deine erste Doku-Soap in einem weniger gefährlichen Land drehen sollen?« »Nein, auf keinen Fall«, sagte Gary. »Es war Forlanis Schuld, was sonst?« Er schwieg und dann sagte er: »Es ist eine Woche vor der falschen Entführung passiert. In Al-Bahara, Jeff war mitten in der großen Horror-Szene und tanzte den Dorfbewohnern zum 7. oder 8. Mal die Eroberung Ost-Jerusalems 1967 vor. Wir drei konnten gerade noch abhauen, bevor diese Irren loslegten.« Garys Telefon klingelte, er hob sofort ab, redete kurz mit jemandem, sehr leise und sehr konzentriert, und nachdem er aufgelegt hatte, rief er mir zu: »Den Haag!« Dann sagte er: »Also gut, ich erzähl's dir. Zuerst kamen Al-Bashirs Armeehubschrauber und bombardierten das Dorf. Danach, das sah ich zum Glück nur noch im Rückspiegel meiner Crossmaschine, kamen diese verfickten, schwarz vermummten Kalaschnikow-Araber auf ihren Pferden angeritten. Der Kreis, den sie ums Dorf machten, wurde immer enger. Sie zündeten Hütten, Hunde und Menschen an. Sie johlten wie kastrierte Indianer und lachten übers ganze Gesicht. Und als wir am nächsten Tag zurückkamen, um unsere Kameras und iPods zu suchen, sah Al-Bahara wie klein Hiroshima aus. Du willst nicht dort gewesen sein, Deutscher.« Wieso war es Noahs Schuld?
Profilneurose. Was meinst du? Ein paar Tage vor dem Massaker hat er ein Sexvideo von sich und einer riesigen schwarzen Nutte auf die Webseite des sudanesischen Verteidigungsministeriums gestellt. Dazu hat er geschrieben, mein Name ist Noah Ben Schleumel Ben Fege und ich kann öfter als jeder islamistische Hurensohn. Fangt mich doch!
Warum hat er das gemacht? Sag du es mir. Er war klickgeil?
Sowieso.
Er wollte wirklich entführt werden?
Ja, aber sie haben ihn nicht gekriegt.
Nein, niemand hat ihn gekriegt.
Gary, unsichtbar und doch ganz nah hinter Tal Selbstmörder Hinkelstein, begann plötzlich übertrieben leise zu pfeifen, wie ein Mörder, der seinem Opfer noch vor dem tödlichen Schlag Angst machen will. Ich erkannte die Melodie zuerst nicht. Dann kam sie mir ein bisschen bekannt vor, dann noch mehr, und schließlich fiel mir ein, dass ich diesen Song zuletzt irgendwo zwischen Ashdod und Bat Yam im Subaru des Drusen gehört hatte. Mama's Legs, Lou Harpers Superhit, der seit ein paar Wochen überall lief und mit seinen vielen Mollkadenzen jeden Zuhörer, auch den Ungebildeten, mit allen Aspekten der galizischen Theorie des guten Bösen vertraut machte.
»Weißt du, wo Forlani jetzt ist?« sagte Gary. »Warum willst du das wissen?«
»Weil auf der scheiß Visa-Card, deren Nummer er mir in L.A. gegeben hat, nichts drauf war. Weil seine Frau das Lösegeld für ihn nicht bezahlt hat. Weil sein zweitbester Freund, so ein Fettsack mit Engellöckchen und einem Gesicht wie ein plattgesessener Hintern, mich um eine fette Millionenimmobilie in Berlin gebracht hat. Weil mir immer noch die Summe X fehlt, um meinen Kojotenfilm fertig zu machen, und als Tal ihm deswegen in New York Beine machen wollte, hat er gesagt, scheiß drauf, ich hab gar nichts mehr, und Tal musste auch noch dem verarmten Erbenpinscher seinen verfickten Tee bezahlen. Willst du das von meinem Cut? Es macht einen so extrem philosophisch.
Ich dachte, Darfur ist over, sagte ich. Und der Südsudan ist jetzt das Thema. Gary, ich darf doch Gary sagen, oder? Bist du nicht seit der zweiten Friedenskonferenz von Versailles damit beschäftigt, eine Satellitenüberwachung für Jubas Unabhängigkeitsreferendum zu organisieren? Ich habe dich neulich bei BBC Hard Talk gesehen. Du warst zwar ziemlich durcheinander, aber auch sehr unklar. Prima.
Gut, dass du mich erinnerst. Ich hörte, wie er auf seinem Telefon eine unendlich lange Nummer tippte. Die Touchdown-Kaskade klang wie die The Bullet-Titelmelodie, aber noch viel melodramatischer. Er fragte jemanden, ohne Hallo zu sagen, ob die NASA mitmache, brummte zufrieden, aber irre. »Wie genial ist das denn?« legte auf und rief zu mir herüber. »Ich bin gar nicht so blöd, wie du denkst. Ja, ich weiß, dass du das denkst. Alle denken es.« »Und Juba ist bald frei. Naja, irgendwas musste ja auch mal klappen.«
»Wie viel habt ihr eigentlich damals von Noah für die Entführung bekommen?« sagte ich.
»Nicht genug, sage ich doch.«
»Und du selbst? Du hast nichts für die gute Sache übrig?«
»Ich? Wie denn?« Jetzt war er richtig sauer. »Ich hafte mit meinem Vermögen für die Schulden, die Lus Ex-Managerin beim Zusammenbruch von Tisch, Fisch und Knisch gemacht hat, bis ich sterbe. Da hilft mir auch nicht Lus erster Charter-Erfolg seit ungefähr 5000 Jahren. Vielleicht ruft mich der alte Gangster und Mafiasohn deshalb nie an, weil er mit mir die Tantimen nicht teilen will.«
Und er pfiff wieder kurz und diesmal absichtlich falsch Mamas Legs. Ich setzte mich auf, zupfte mir die Dornen aus den Ärmeln von Noahs Wintermantel, dann lehnte ich mich mit dem Rücken an Tals Grabstein und fragte mich, warum die Reichen immer pleite waren. Als nächstes dachte ich, wenn ich jetzt schon nicht in der Butchercher Unterwelt sein kann, dann sollte ich wenigstens mit Gary ein bisschen Cut kauen. Das würde meinem Geist und meiner Seele sofort zur Reise in ganz andere Gegenden und Sphären verhelfen. Gleichzeitig erinnerte ich mich aber an die Hammermigräne, die ich nach meinem letzten Joint gehabt hatte, und ich dachte, ich brauche jetzt eine andere Exit-Strategie. Nur fiel mir absolut keine ein.
»Warum hast du nicht versucht, deinen besten Freund zu retten, als du von der Entführung gehört hast?« sagte Gary. Er stand plötzlich vor mir. Sein langer Schatten, der sich über mehrere andere Gräber zog, war noch dünner als er selbst. Er schwankte leicht, fast unsichtbar, und dieses Junkie-Zittern machte mich nun doch ein bisschen high. »Weil ich wusste, dass es ein Trick war,« log ich. »Wir kennen uns, seit wir 6 sind, verstehst du?« Er hat sich früher immer nach der Schule stundenlang im Park versteckt, damit seine Eltern ihn vermissen und noch mehr lieb haben.
»Du lügst«, sagte er.
»Und du«, sagte ich, »warum hast du Tal im Stich gelassen?«
»Weil ich nicht wusste, wie schlecht es ihm wirklich ging«, sagte Gary. Dabei wischt er mit der staubigen Schuhspitze gedankenverloren ein paar kleine Erdbrocken von Tals Grabplatte. Ich hatte keine Ahnung, dass er so im Arsch war. Echt. »Jetzt lügst du«, sagte ich, die vielen Kafka-Flash-News im Kopf, in denen es mindestens einmal pro Woche um Garys Drogenprobleme, Textaussätze und zertrümmerte Hotelzimmer ging, und ich dachte, »du warst doch genauso im Arsch wie er.« Dann sagte ich, »nach Al-Bahara war nichts, wie es vorher war, stimmt's? Danach warst du froh, wenn du es geschafft hast, dir wenigstens zweimal am Tag die Zähne zu putzen, mal wieder.« Ich glaube, er nickte. Ich weiß es deshalb nicht so genau, weil ich mich gerade wieder zu fragen begann, wie hart mein weicher Noah in Wahrheit war und ob mir das passte. Dass er mir nach seinem absurden Sudan-New York-Abenteuer noch nicht einmal etwas über das Blutbad von Al-Bahara erzählt hatte, fügte sich in das Bild, das ich mir seit kurzem von ihm machte. Klein Hiroshima, Leichen und Blut überall und Frumas kalter Sohn mittendrin? Schmonzes. »Sog mir lieber mein teurer Freund«, würde er sagen, sollte ich ihn schon auf dem Flughafen von Ivano-Frankivsk danach fragen. »Willst du im Hotel lieber das Zimmer mit Jacuzzi oder das mit der runden Badewanne oder am liebsten mit beidem?« Ich erinnerte mich jetzt wieder, wie er in seiner letzten Herzlepiturk-Phase reagiert hatte, als ich wissen wollte, was der so engagierte Mr. Goodlife für die ersten Darfur-Flüchtlinge tun wolle, die am alten Tel Aviver Busbahnhof gestrandet waren, wo sie illegale Cut-Limonade verkauften, Israelinnen aller Alters- und Gewichtsklassen belästigten und dafür von der Urbevölkerung alle paar Wochen pogrommäßig durch die Straßen gejagt wurden. »Good Life ist eine NGO«, hat er mich angefahren, »nicht israelische Polizei. Ich bin für den ganzen Planeten zuständig, nicht für ein paar oversexte schwarze Hayes und Drogendealer.« Glaubst du, mir, dem gewissensgeplagten Sohn neureicher Ostjiden, geht es besser, wenn in Israel ein zweites sicheres Darfuristan entsteht? Und was hat er gesagt, als wir vorhin am Telefon darauf kamen, dass er, offiziell seit einem Jahr tot, ausgerechnet auf dem Ahadam-Friedhof lag, zusammen mit seinen Lieblingshosen und 12 Romanfragmenten? Jetzt, wo du sowieso da bist, könntest du Lila Latürnig zu meinem Grab gehen und ein Steinchen drauflegen und gleich wieder wegschnippen. Aber du könntest es Tage sein lassen und mir lieber erklären, Rambam Junior, was ich mit dieser ewig schlaffen Nudel zwischen meinen Beinen machen soll. Meinst du, ich sollte versuchen, Edel in den dunklen Gassen von Ivano-Frankivsk wiederzufinden? Bei ihr konnte ich immer.
Es hat mich überhaupt nicht gefreut, dich kennenzulernen, Forlanis bester Freund, sagte Gary. Ich betrachtete von unten sein weltberühmtes, dummes Gesicht. Übertrieben breite Wangenknochen, kleine schwarze sexy Augen, die so eng zusammenstanden, dass man sie am liebsten wie die klemmenden Türen eines Fahrstuhls mit beiden Händen auseinandergeschoben hätte. Unzählige Aknenarben auf Stirn und Wangen, die zugleich Verwundbarkeit und Männlichkeit signalisierten. Ich bewunderte angewidert Garys runde, kräftige Hängeschultern und seine blond behaarten, braunen, astartigen Arme. Ich war wie immer erstaunt, wenn ich einen extrem Prominenten traf, wie sehr er den Fotos ähnelte, die ich von ihm kannte, und ich fragte mich, ob der vollgedröhnte Gary mir jetzt gleich, aus Wut auf Noah, auf die Nase boxen würde, so wie er damals Noah auf die Nase geboxt hatte, in Berlin bei der Valhalla Filmparty, in der Nacht, als Noahs und meine lange Reise nach Butschatsch begonnen hatte, natürlich ohne, dass wir es schon gewusst hätten. »Also ich«, sagte ich, »Himmel und Gary wärts«, fand unser kleines Blind Date sehr angenehm und interessant. Danke nochmal für die vielen neuen Sudan-Infos. Dann guckte ich weit an ihm vorbei, um ihn nicht zufällig mit einem falschen Blick oder Wimpernschlag zu reizen. Gary antwortete nicht. Er atmete nur ein paar Mal sehr laut ein und aus. Ich schloss ganz die Augen und dachte, wenn ich Glück habe, wird er mich gleich mit dem ersten Schlag erledigen. »Soll ich dir«, sagte Gary leise, »jetzt noch schnell Forlanis Grab zeigen? Komm, steh auf, ich helfe dir.« »Das interessiert mich nicht«, antwortete ich und machte die Augen wieder auf. »Warum nicht?«, sagte er, »er war doch dein bester Freund.« »Was soll ich an seinem Grab, wenn er nicht drin liegt? Das hatten wir doch schon.« »Und warum bist du hier?« »Ich bin wegen Tal hier, ich wollte ihn etwas fragen.« »Hast du eine Antwort bekommen?« »Ich denke schon.« »Ich nicht.« »Du hattest auch eine Frage an ihn?« »Nein.« »Dann ist doch alles völlig in Ordnung.«
»Nichts, nichts ist in Ordnung«, sagte Gary. »Das macht man nicht mit Freunden, das nicht.« Er biss wieder in den Vergissmeinnichtstrauß, diesmal wirklich aus Versehen, und spuckte kraftlos, wütend, sabbernd die blauen Blätter aus. In seinem Gesicht tauchte ein kleiner Lichtring auf,
der schnell immer größer wurde, bis er es ganz von seiner tiefen Stirn bis zu dem kantigen Legionärskinn bedeckte. So sah es also aus, wenn Gary Harper, der Einstein von Brentwood, wie sie ihn im FHM-Magazin nannten, eine Idee hatte. Er bückte sich, legte statt der Blumen den zerfransten Katzstrauch auf Tals Grab und brummte schnell und leise ein paar hebräische Worte.
»Was wolltest du von ihm wissen?« sagte er dann zu mir. Er klang so verheult wie Samson, nachdem er erfahren hatte, dass es seine Geliebte Delilah war, die ihn an die Philister verraten hatte. Ich antwortete nicht sofort. »Ob ich immer weitermachen soll?« sagte ich schließlich. »Und vor allem, wie?« »Obwohl es überhaupt keinen Sinn hat, immer weiterzumachen, ja?«
»Sinn ist nicht das, worunter alle dasselbe verstehen.«
»Und wie soll er dir antworten, wenn er tot ist?«
»Siehst du, jetzt zum Beispiel, du verstehst es nicht. Das ist etwas zwischen mir, Tal und Swedenborgs Engeln.«
Wahrscheinlich sah Gary mich jetzt sehr verwundert und leicht überheblich an, das weiß ich nicht mehr genau. Er streckte mir, daran erinnere ich mich schon eher, beide Hände entgegen, aber ich reagierte nicht und versuchte, allein aufzustehen. Es ging besser, als ich gedacht hatte. Der Knöchel machte zwar Geräusche wie ein kaputter Wecker, den man wild schüttelt, in der unsinnigen Hoffnung, dass er dann wieder geht, aber ich knickte nicht ein. Ich lächelte, winkte ihm hektisch zum Abschied, obwohl Gary so dicht vor mir stand, dass ich seinen angenehmen warmen Atem riechen konnte. Ich machte ein paar Schritte rückwärts und bekam die schlimmsten Bauchschmerzen meines Lebens.
»Und jetzt, Papas verwirrter Mama-Liebling?«
»Ich will nach Hause«, dachte ich, deep down längst wieder unterwegs zu tieferen, grundsätzlicheren Fragen. »Ich will in die dunkle, ständig verregnete und windgepeitschte Hartungsstraße. Ich will mich in Wovers und meinem winzigen Klo einsperren.« Mama und Serafina hatten ihr eigenes, wo es wie in Marie-Antoinettes Schlafzimmer nach Parfum, Make-up und Schweiß roch, während bei uns der Mix aus Wovers tschechischem Aftershave und dem abgestandenen Rauch seiner Rottmanns vorherrschte. »Ich will Lateinvokabeln lernen, mir ein-, zweimal einen runterholen und so sicher wie Eliezer Ben Yairs Leute in Masada von drinnen Golder der Unrasierten und Mäusche dem Grebser bei ihrem Russengeschrei zuhören, solange bis meine Bauchkrämpfe weg sind und die beiden unsterblichen Stalin-Überlebenden da draußen keine Kraft mehr haben, einander mit Worten zu verprügeln. Als ich mich später in Kiew vor dem endgültigen Abflug nach Ivano-Frankivsk vor einem Dutzend großgewachsener, schwarzuniformierter Sicherheitskräfte auf der Flughafentoilette verstecken musste, war ich übrigens von meinem falschen Masada-Heimweh längst wieder geheilt. Da hockte ich, während die Polizisten langsam das Gate durchkämmten, und betete, dass öffentliches Onanieren in der Ukraine als Ausdruck tiefer Männlichkeit angesehen wurde und sie nicht mich suchten. Gleichzeitig sagte ich aber zu mir selbst, unheilbar, deine Einsamkeit ist unheilbar und deine selbstgewählte Einsamkeitssucht ist unheilbar und dein Schwanz ist dein größter Feind, böser und nerviger als jeder Wovaschlag und Mamarat. Darum flehe zum Himmel, wichsender Heine, dass es in Bucac keine Saunas gibt und dass die Karubinas plus Balaban nicht bald aus Prag nachkommen. Ich grinste jetzt Gary mechanisch an. Es sah nicht wie ein Grinsen aus, sondern wie die totale Mega-Man- und die Roboterfrauen-Verarschung. Ich winkte nochmal, machte 3, 4, 5 Schritte zurück und versuchte ernsthaft, Noahs idiotischen Wintermantel abzuschütteln, der mich seit Tagen nervte und wie ein Wolle gewordenes Über-Ich immer mehr im Griff hatte. Dann wischte ich mir zum 100. Mal an diesem Tag mit beiden Ärmeln den Schweiß von der Stirn. Ich stieß mit meinem, wie Oritele immer sagte, unmöglich kleinen Diaspora-Tussig gegen etwas Hartes, Oritele, welche Oritele? Ich ertastete die Arme hinterm Rücken, mit den Händen etwas Großes und Glattes und dachte, verflucht, schon wieder ein Grabstein. 30 Sekunden später hockte ich, das Gesicht vor Schmerz versteinert, dahinter. Ich richtete mich kurz auf, knöpfte mit fliegenden Bratschistenfingern die Hose auf, zog sie, um sie nicht schmutzig zu machen, nur bis zu den Knien herunter, alter Mamascha-Tipp, glaube ich, setzte mich erneut hin und beschloss, während innerhalb von Sekunden der Druck, der auf meinem Herzen und meiner Seele lastete, mit einem leichten Brennen durch das Verborgenste und Dunkelste meiner Wiedergeburtstore entwich, nie wieder zu psychosomatisieren. Hinterher zog ich die Hose noch schneller wieder hoch, aber gleichzeitig fiel Mamaschas im Zeichen der Jungfrau geborenem zwanghaften Sohn ein, dass Hygiene alles ist, vor allem auf Reisen,
und so machte ich sie nochmal auf und wischte mich liebevoll mit den beiden Karten für Lou Harpers Caesarea-Konzert ab, die mir der Amok-Druse vorhin, als ich seine Glock nicht haben wollte, in dem Abschiedschaos zugesteckt hatte. Dann stand ich endgültig auf, japste wegen des kaputten Knöchels vor Schmerz ein bisschen vor mir hin und sah vorsichtig über den Rand des riesigen Monuments mit modischem Zebramuster, hinter dem ich mich vor Gary versteckt hatte. Die Friedhofswege, die sich schier endlos zwischen den Gräbern in Richtung Bat Yam, Tabor, Hügel, Himmel und komplette Ewigkeit zogen, verloren genau in dieser Sekunde ihre purpurrote Farbe. Der Sand und die Steine waren in der hereinbrechenden Dämmerung so dunkel und braun, als hätte es geregnet. Und irgendwo hinten, more or less am Horizont, sah ich Garys immer kleiner werdende, helle Gestalt in den tiefen palästinensischen Abendhimmel laufen. Er telefonierte wieder. Ich konnte natürlich nicht wissen, mit wem, aber bestimmt war es nicht Tal, denn der war tot und auf ihn war er sowieso nicht gut zu sprechen. Ich hoffte, von einer plötzlichen Welle des Gary-Mitleids mitgerissen, dass er mit Lou redete. Ich stellte mir vor, wie sich die beiden beschädigten Nachkommen von Heimel Rotgast endlich wieder vertrugen, wie sie ein paar schöne, verklemmte, herzwärmende Vater-Sohn-Worte wechselten und wie Lou Gary einen ganz neuen Song vorsummte oder ihm riet, den Kojotenfilm zu vergessen, weil er blöderweise kein Regisseur und darum ohne Tal völlig verloren sei und vor allem bei allem Respekt auch nicht George Clooney. Aber wahrscheinlich war nur jemand von der Freedom Elections for South Sudan Initiative dran oder einer von Garys sudanesischen Dealern vom alten Tel Aviver Busbahnhof. Ich seufzte traurig, knöpfte trotz der nahöstlichen Hitze plötzlich vor Kälte zitternd Noahs Mantel zu, salutierte in Garys Richtung und wurde fast, aber nur fast, ohnmächtig. Dann bekam ich Lust auf eine schöne, kalte Cut-Limonade und ein paar extrem philosophische Gedanken.